Guten Morgen. Schön, euch wieder zu sehen und schön auch, dass ihr dabei seid, die ich nicht sehen kann. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema. Wenn wir nicht gerade in der Serie sind, dann schaue ich immer gerne nach, was die Predigttexte in den sogenannten Perikopen sind. In den evangelischen Kirchen wird hauptsächlich über diese Texte gepredigt und ja, in unserem Pastorentreffen, da ist unter anderem auch eine evangelische Pfarrerin dabei und die hat gesagt, sie mag das eigentlich, dass man dadurch gezwungen wird, nicht immer nur über seine Lieblingstexte zu predigen. Und von daher bin ich da manchmal auch geneigt, über Texte zu predigen, wo ich mir dachte, also da würde ich jetzt nicht unbedingt drüber predigen. Und dann habe ich nachgeschaut, was der Predigtext für heute wäre und habe festgestellt, es ist ein Lieblingstext, umso schöner. Wir werden uns heute mit Elia beschäftigen, zu dem ich, werdet ihr gleich noch merken, in verschiedenerlei Hinsicht eine besondere Beziehung habe. Bevor wir aber den Text heute lesen, wer eine Bibel dabei hat oder sein Handy schon mal vorbereiten will, der kann gerne 1. Könige 19 schon mal aufblättern. Aber ich möchte euch zunächst mal ein bisschen den geschichtlichen Rahmen klar machen, in dem wir uns heute befinden. Wir befinden uns Mitte des 9. Jahrhunderts, also 850 ungefähr 150 Jahre nach König David. Wir haben vorhin gehört von König David, der da in dieser Höhle war und der vor König Saul fliehen musste. Und nachdem König David dann König war, sind so einige Dinge passiert und er ist dann gestorben, sein Sohn Salomo ist König geworden. Und nachdem Salomo gestorben ist, hat sich das Reich aufgeteilt in zwei Reiche, das Nordreich namens Israel und das Südreich namens Juda. Und in dieser Zeit befinden wir uns jetzt, im Südreich gab es immer einen Wechsel zwischen guten und schlechten Königen und im Nordreich, da waren eigentlich nur schlechte Könige zugange. Und einer von denen war König Ahab. König Ahab hat nicht nur sich quasi vom normalen Gottesdienst oder wie soll ich sagen, von der richtigen Lehre quasi abgewendet von dem Tempel in Jerusalem, wie die anderen Könige vor ihm, sondern er hat auch noch eine Frau geheiratet aus Phönizien. Manche von euch kennen den Namen auch, das war die Isabel oder Isabel, wie auch immer man das aussprechen möchte. Und diese Frau hat dafür gesorgt, dass in Israel nicht nur der wahre Glaube an den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs irgendwie in Vergessenheit geraten ist, sondern sie hat die Anbetung ihres eigenen Gottes, nämlich Baal, eingeführt in Israel. Und Elia, um den es heute gehen wird, der hat dann irgendwann diese Priester von diesem Baal herausgefordert und hat gesagt, pass mal gut auf, wir machen mal einen kleinen Wettstreit. Wir treffen uns alle miteinander, jeder baut sich ein Altar auf, aber das, was wir normalerweise machen, nämlich, dass wir Feuer an diesen Altar legen, das lassen wir diesmal bleiben. Wir warten drauf und gucken, welcher Gott mit Feuer antwortet. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Und er hat 450 Priester von Baal dorthin berufen und noch 400 Priester der Göttin Asherah. Und ja, die Baalspriester, vielleicht kennt ihr die Geschichte, die haben dort ihren Hokuspokus veranstaltet und haben alles Mögliche veranstaltet, aber es ist kein Feuer gefallen. Und dann hat Elia den Altar des Herrn aufgebaut und hat das Opfer draufgelegt. Und damit es auch ein bisschen beeindruckender und ein bisschen schwieriger wird, hat er noch Wasser drüber gießen lassen. Und hat drumherum noch einen Graben gemacht, der mit Wasser gefüllt war, um einfach klarzumachen, da ist kein Trick dabei. Und ja, was soll ich sagen? Gott hat mit Feuer geantwortet. Gott hat dafür gesorgt, dass diese Wette, dieser Wettbewerb positiv ausgegangen ist. Das ganze Volk hat gesehen, Gott, Yahweh, der Gott Israels und Judas, hat mit Feuer geantwortet und er ist der wahre Gott. Und in dieser ganzen Begeisterung hat Elia gesagt, nun pass mal auf, nachdem wir festgestellt haben, dass die 450 Priester von Baal alle einen falschen Gott anbeten, wir machen die mal alle in den Kopf kürzer. Hat diese 450 Priester umbringen lassen an Ort und Stelle Und ja, damit hat er sich natürlich nicht nur Freunde gemacht. Und an der Stelle steigen wir nun ein in unseren Text 1. Könige, Kapitel 19, Vers 1 und wir lesen zunächst mal bis Vers 13. Ahab berichtete Isebel, seiner Frau, alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia. Interessant, nicht der König schickt den Boten, sondern seine Frau. Und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. Ja, dieser mutige Elia hat plötzlich kalte Füße bekommen. Gerade eben noch, da stand er 450 Baalspriestern gegenüber und als die dort ihre, was auch immer, vollführt haben, da hat er sich noch verhöhnt und hat gesagt, na, vielleicht müsst ihr ein bisschen lauter schreien, vielleicht ist Baal gerade in Urlaub und so. Und er hat schon eine ordentlich dicke Lippe riskiert und hat sich sehr angreifbar gemacht. Und eigentlich war er dort schon in Lebensgefahr. Aber seltsamerweise, jetzt kommt die Königin und sagt, weißt du was, Elia, ich werde dich umbringen. Und plötzlich ist von diesem Glaubenshelden Elia nicht mehr viel übrig. Plötzlich bekommt er Angst. Und mir ist so aufgefallen, geistliche Erfolge, wie groß sie nun auch immer sind, die wir in unserem Leben erleben, die sind keine Garantie, dass wir nicht ganz tief abstürzen können. Und egal, was du in deinem Leben erlebt hast, ob du sagst, ich habe so tolle Dinge erlebt, ich habe mit Gott Dinge ja, erfahren, die über meinen Verstand gehen, ich habe Wunder gesehen. All das ist keine Garantie dafür, dass es in deinem Leben nicht irgendwann mal so eine Zeit geben wird, wo es wirklich tief runtergeht und wo es sehr, sehr dunkel wird. Und was macht unser Elia? Er nimmt die Beine in die Hand und wendet die Hasenfußtaktik an und verdünnisiert sich nach Süden. Und jetzt zeige ich euch eine kleine Karte, damit ihr ungefähr seht, was da passiert. Ich habe Google Maps bemüht und Google Maps, da kann man ja dann auch, er war ja zu Fuß unterwegs, einzeichnen lassen, erstens wie er dort gegangen ist und zweitens wie lange das dauert. Und er war irgendwo hier oben am Karmel in der Nähe von Haifa, wer schon mal in Israel war, der kennt sich da einigermaßen aus. Und welche Route er nun genau genommen hat, das wissen wir nicht, aber er ist irgendwo hier an der Küste entlang nach unten gegangen, über Tel Aviv, weiter nach unten und er ist gegangen bis Beersheba. So, das Reich Israel, das war irgendwo hier oben. Das war der Herrschaftsbereich von König Ahab und Königin Isebel. Und hier unten, da war das Reich Juda und es ging ungefähr bis hier. So, daran sehen wir, welche Taktik Elia angewandt hat. Und ja, manche denken, unser Ministerpräsident ist irgendwie einer, der auf große Sicherheit bedacht ist. Elia stellt ihn bei weitem in den Schatten. Elia ging nicht nur ins Ausland, wo Isebel eigentlich keinen Zugriff mehr hatte, sondern er ging an die südliche Grenze dieses Landes, bis nach Beersheba. Und wir werden das nachher gleich auf der zweiten Karte sehen, aber ihr seht es hier, hier ist noch ein bisschen dunkel, das heißt, da ist auch noch Bewuchs irgendwo, hier unten, das seht ihr schon, da wird es dann hell ocker. Also da ist nichts mehr. Da ist der Negev, das ist eigentlich Wüste. Ich meine, das sieht heute so aus. Damals war es vermutlich noch ein bisschen anders. Aber das ist das, wo Elia gesagt hat, also das ist mir hier zu heiß. Ich mache mir mal aus dem Staub und dann wird die Isebel mich nicht finden und mich nicht umbringen können. Hat ja auch funktioniert. Also viel weiter von der Gefahr weg konnte er eigentlich nicht mehr. Und diese Strecke, die wir gerade gesehen haben, das sind ungefähr 200 Kilometer. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, wie viele Kilometer kann man am Tag gehen? Und nachdem ich selber da nicht so furchtbar viel im Tourengehen Ahnung habe, habe ich mal nachgeschaut und ich habe festgestellt, man rechnet, dass ein normal trainierter Mensch ungefähr 20 Kilometer am Tag schafft. Das heißt, er war 10 Tage unterwegs auf seiner Flucht. Die ersten paar Tage war er vermutlich eben noch in Israel unterwegs, aber so die Hälfte bis nach unten, bis nach Beersheba, die hat er dann in Juda, ist er dort gewandert. Also er war 10 Tage unterwegs bis nach Beersheba. Und jetzt lesen wir weiter im Vers 4. Und er wanderte allein, er ließ dort seinen Diener zurück. Und im Vers 4 dann, und er wanderte allein weiter einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Und dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod herbei. Ja, hätte er ja eigentlich bleiben können, oder? Wenn er sich den Tod herbei gewünscht hätte, das wäre ganz einfach gegangen. Er hätte einfach dort bleiben müssen und dann wäre er gestorben. Vielleicht, weiß man ja auch nicht, ob die Königin die Drohung wirklich wahrgemacht hätte. Und wir merken schon, das, was Elia hier macht, das ist nicht mehr rational zu erklären. Elia ist plötzlich in einem ganz seltsamen Modus. Er ist nicht mehr geistlich und er legt sich unter einen Ginsterstrauch. Ich habe euch den auch mitgebracht. Jetzt sagt er vielleicht, aber Ginster ist doch gelb. Also Luther oder wer immer die Bibel übersetzt hat, der hat halt irgendwelche Pflanzen genommen. Man geht davon aus, dass es sich um weißen Ginster handelt, der dort in der Gegend eben auch wächst. Und der hat ungefähr so ausgesehen, wie ihr seht. Also wenn man sich da irgendwie unten rein verdünnisiert, dann hat man vielleicht auch ein bisschen Schatten, was in Israel natürlich auch ganz wichtig war. Und er hat sich dort hingelegt und er hat gesagt, Gott, lass mich sterben. Ich habe keine Lust mehr. Es ist mir alles zu viel. Ich weiß nicht, ob du schon mal an so einem Punkt warst, wo du sagst, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Und wo du sagst, ich möchte nicht mehr leben. Wenn ich immer wieder höre, dass Menschen ihrem Leben ein Ende setzen, dann denke ich mir manchmal, wie verzweifelt muss jemand sein, dass er sagt, es ist keine Hoffnung mehr. Und Elia war genau an diesem Punkt. Er hat sich unter diesen Ginsterbusch gelegt und hat gesagt, ich will nicht mehr leben, ich mag nicht mehr. Er hat vorher war so ein geistlicher Überflieger. Er hat geistlich Unglaubliches erreicht. Er hat das ganze Volk, wie lange das gehalten hat, das wissen wir ja nun nicht, aber er hat das ganze Volk irgendwie wieder zu Gott zurückgeführt. Er hat für eine geistliche Erneuerung gesorgt. Eigentlich hätte man nur sagen können, Mensch Elia, du kannst stolz sein auf das, was du geschafft hast. Und wenn Gott dir dort geholfen hat und wenn er Feuer vom Himmel fallen lässt, ist doch ein kleines, dass er dir hilft gegen die Isabel. Aber all das sieht er nicht mehr. Und ich glaube persönlich, wenn jemand an diesem Punkt angekommen ist, wo er nicht mehr leben will, dann sieht er die Fakten nicht mehr. Er sieht nur noch seinen Schmerz, er sieht nur noch, dass es nicht funktioniert. Und er sagt, ich möchte einfach, dass es aufhört. Und auch wenn ich selber an diesem Punkt noch nie war, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man an so einen Punkt kommen kann. Und Elia, der große Prophet des Herrn, ist am Ende. Elia liegt unter diesem Busch ein Häufchen Elend, hat seinen Diener zurückgelassen und er sagt, Gott, lass mich sterben. Und dann sagt er was ganz Seltsames. Er sagt, Herr, ich kann nicht mehr, lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Elia sagt, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Wir werden nachher noch sehen, dass auch das erstens sicher nicht den Tatsachen entsprochen hat und zweitens auch nicht das war, was Elia gedacht hat. Später sagt man, ich bin der Einzige, der noch zu dir hält. Und wir merken, Elia ist hier an einem Punkt, wo sein Denken, wo seine Gefühle mit ihm Achterbahn fahren, wo er gar keine Kontrolle mehr darüber hat, was da eigentlich passiert. Elia ist vollkommen am Ende. Und er sieht die Dinge nicht mehr so, wie sie sind. Er kann auch sich selber nicht mehr richtig einschätzen. Und er sieht eigentlich nur noch alles dunkel. Ich bin auch nicht besser als meine Vorfahren. Ich weiß nicht, ob wir das nun als Weltschmerz titulieren sollen oder ob wir sagen, er hat einen Burnout oder er ist in einer Depression. Ist ein bisschen schwierig, so eine Ferndiagnose zu stellen, ist aber im Prinzip egal. Aber all diese Krankheitsbezeichnungen oder diese Situationen, die wir kommen können, all das kennen wir heute. Und vielleicht warst du selber schon mal in so einer Situation. Oder du kennst jemanden, der in so einer Situation war. Jedenfalls kann Elia diesen Sieg, den er gerade erlebt hat, überhaupt nicht mehr sehen. Nichts mehr ist davon vorhanden, von dem, was er an Beziehung zu Gott noch hatte. Er betet zwar noch, aber er erwartet von Gott eigentlich nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob du solche Phasen in deinem Leben kennst, wo du zwar noch betest, aber wo du eigentlich nur noch an die Decke betest, weil der Gott, zu dem du betest, der allmächtig ist, der alles verändern kann, den rechnest du gar nicht mehr ein in deiner Lebensplanung. Und wir merken, dass wir selbst, wenn wir am Glauben festhalten und selbst wenn wir nach außen vielleicht noch beten, vielleicht noch die Bibel lesen, vielleicht noch in den Gottesdienst gehen, dann können wir geistlich an einen Punkt kommen, wo von unserem geistlichen Leben eigentlich nichts mehr da ist. Wo unser Glaube eigentlich nur noch eine leere Hülle ist. Und an dem Punkt war Elia. Die Dunkelheit, die hat ihn vollkommen eingefangen. Und auch wenn ich persönlich glaube, dass sowas vollkommen menschliche Ursachen haben kann, sei es eben dadurch, dass du dir zu viel zugemutet hast, dass du dich selber in so einen Burnout reinmanövriert hast oder dass eben, aus welchen Gründen auch immer, du in einer Depression steckst, das kann vollkommen medizinische, vollkommen psychologische Ursachen haben, aber es kann eben auch sein, dass der Gegenspieler Gottes da seine Finger im Spiel hat. Und ich sage jetzt mal das ganz, ganz böse Wort, dass das dämonische Ursachen hat. Und ich merke schon, ich habe in der Vorbereitung gemerkt, sobald dieses Wort dämonisch irgendwo reinkommt, da, wie? Das sind Dämonen in mir am Werk. Oh, bin ich jetzt besessen? Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen, die mir persönlich vor vielen Jahren passiert ist. Ich war unterwegs, ich kam von der Gemeinde, vielleicht nicht die großen geistlichen Siege, die Elia hier gefeiert hat, aber ich kam aus einer geistlichen Atmosphäre raus, bin nach Hause gefahren, habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt und während der Fahrt, es war logischerweise Nacht, kam ich in so eine ähnliche Situation wie der Elia und ich bin plötzlich gefühlsmäßig ganz, ganz tief gesunken und es war alles nur noch schrecklich und schlimm und so. Und ich erinnere mich noch, dass ich an unserem Haus vorbeigefahren bin und aus dem Ort rausgefahren bin, habe das Auto dort abgestellt und bin ein Stück weit gegangen. Nicht gerade eine Tagesreise weit in die Wüste hinein, aber ich war da irgendwo bei Nacht auf dem Feld. Und ich kann mich erinnern, dass ich so einen ähnlichen Satz gebetet habe, wie Elia hier gebetet hat. Ja, ich bin auch nicht besser als meine Väter und hat alles irgendwie keinen Sinn. Und es war nicht nur außen dunkel, es war innen dunkel und irgendwie, ich hatte keine Perspektive mehr. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hat der Teufel einen Fehler gemacht. Ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich dran denke. Dann ging in meinen Gedanken so, dann lief das so. Und dann kam irgendwann dieser Satz, oh Wolfgang, du bist ein armes Würstchen. Und das sagt euch vielleicht nicht viel, aber an diesem Tag morgens hatte ich eine Predigt gehört. Und in dieser Predigt sagte der Prediger, du bist ein Gotteskind. Lass dir vom Teufel nicht einreden, dass du ein armes Würstchen bist. Und ihr könnt mir das glauben oder nicht, aber in dem Moment wusste ich, woher das kommt. Und ich habe noch nicht mal aktiv irgendwas gemacht. Es war, wie wenn jemand den Schalter angemacht hätte. Und plötzlich war diese ganze Depression, diese ganze Traurigkeit, diese Dunkelheit in mir war weggeblasen von jetzt auf gleich. Das habe nicht ich gemacht, sondern das war einfach die Illusion, die der Feind erzeugt hatte. Die ganze dunkle Wolke, die er um mich aufgebaut hatte, die ist einfach zerplatzt wie eine Seifenblase. Und warum? Weil das Wort Gottes gewirkt hat. Und weil in mir das Wort Gottes lebendig war und weil Gott das Wort benutzen konnte, um die Lügen des Feindes aufzudecken. Nur an dem Punkt war Elia nun nicht, ja, Elia ist halt nicht so gut wie ich. Also ihr merkt schon, das hat jetzt auch nichts mit persönlichem Verdienst zu tun. Aber wenn du in so eine Situation kommst, das kann medizinische oder psychologische Ursachen haben, es kann aber auch sein, dass es der Feind einfach auf dich abgesehen hat. Und das hat nun nichts mit Besessenheit oder mit irgendwelchen schrecklichen Dingen oder sowas zu tun. Aber wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und je nachdem, was du in deinem Leben gerade vorhast, kann es schon sein, dass du unter Beschuss kommst. Und nun haben wir in den letzten 3 Wochen, sage ich jetzt mal, ja über Krieg und Frieden und Illusionen und Fehlentscheidungen wirklich, hoffentlich jedenfalls, zur Genüge nachgedacht. Und wir wissen, was es heißt, angegriffen zu werden. Und wir wissen, was es heißt, in einer Situation zu leben, wo man denkt, man lebt im Frieden, aber eigentlich hat man sich einer Illusion hingegeben und der Frieden ist sehr, sehr brüchig. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen in der westlichen Welt auch in so einer Illusion leben und denken, wir leben im Frieden. Geschwister, wir leben nicht im Frieden. Wir leben in Reichtum und wir leben in Wohlstand und wir leben in Luxus und vielleicht leben wir auch in so einem Schlummermodus. Ich habe gerade meinen Rechner hier aufgeklappt, vielleicht habt ihr das gesehen vorher, und der war im Standby-Modus, der war so im Schlummermodus. Der war nicht ganz aus, aber er war auch nicht an. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir Christen, wir leben auch so. Aber Jesus sagt uns, Leute, ihr seid im Krieg. Ihr steht im Kampf. Wir lehnen uns gerne zurück und genießen unser Leben und das ist auch gut, das darf man auch mal machen, vor allem am Sonntag, da darf man auch mal 1, 2, 3 Stufen runterfahren. Aber wir leben nicht im Frieden und wir leben nicht im Genussmodus. Wir haben einen Auftrag. Gott hat uns in diese Welt reingestellt, um einen Auftrag auszuführen und da werden wir unter Feuer kommen. Und deswegen kann es schon sein, dass der Teufel dir mal eine Salbe vor den Latz knallt und dich angreift. Und da ist wichtig, dass wir wach sind und dass wir das sehen. Und in dem Fall habe ich den Eindruck, Elia hat es nicht gesehen. Elia wusste nicht, was da passiert. Aber nun kommt Gott und macht, also Elia erlebt irgendwie immer besondere Sachen. Vers 5 am Ende, ein Engel kam und weckte ihn auf. Wer hat es schon mal erlebt? Niemand, okay, dann bin ich nicht ganz alleine. Und er sagt, steh auf und iss. Also, Gott sagt nur nicht, naja, okay, jetzt habe ich wieder einen Propheten verloren. Ich habe ja noch genügend, jetzt berufe ich halt den Nächsten, lass den da mal sterben. Ich gewähre ihm seine Bitte, der vertrocknet dort in der Wüste und dann haben wir das Problem nicht mehr. Nein, Gott kümmert sich um ihn, Gott lässt ihn nicht fallen. So, ein Engel kommt, weckt ihn auf, sagt, steh auf und iss. In der Wüste. Und als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Cool, oder? Er aß und trank und jetzt merkt er, okay, Gott hat ein Wunder getan, Gott ist bei mir. Ha, super. Jetzt können wir wieder loslegen. Nein. Und er legte sich wieder schlafen. Also hat irgendwie nichts geholfen. Vers 7. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Und ich höre Elia schon sagen, ja, das befürchte ich auch. Und Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Offensichtlich hat der Engel noch ein bisschen mehr gesagt, keine Ahnung, woher der wusste, wo er hin sollte, aber er machte sich auf den Weg. Und dann heißt es, und er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Oder der Berg Sinai. So, und auch dazu habe ich euch eine Karte mitgebracht. Ich habe nun in Ermangelung einer besseren Location einfach das Katharinenkloster am Sinai genommen. Und man geht davon aus, also gut, natürlich die dort wohnen, die Mönche, die sagen natürlich, das war der Berg Horeb. Aber man geht davon aus, es war vielleicht woanders, vielleicht auch hier im heutigen, was ist das dort unten, Saudi-Arabien vermutlich. So, da oben, da sehen wir jetzt Beersheba, wo er ein bisschen geschlafen hat. Und nun geht es hier ganz nach unten durch die Wüste, ganz, ganz, ganz nach unten. Und hier ist der klassische Mosesberg, wer immer, vielleicht war er eher hier unten, man weiß es nicht so ganz genau, ist ja auch nicht so furchtbar wichtig. So, das sind, vorher waren es 200 Kilometer, das sind jetzt 400 Kilometer, das heißt, wir haben vorher gesagt, er war 10 Tage unterwegs, jetzt hat er 40 Tage gebraucht, er hat 10 Kilometer am Tag geschafft in der Wüste, ist vermutlich eine gute Leistung, gehe ich mal davon aus, vor allem, wenn du 40 Tage am Stück gehst, das ist schon ganz ordentlich. Und dann kommt er da unten irgendwo an. Und ihr seht, da ist eigentlich nichts mehr. Also da konnte er auch, ich weiß nicht, ob er sich auskannte oder ob er da zwischendurch noch irgendwo Wasser hätte finden können. Muss uns jetzt auch nicht wirklich interessieren. Aber Tatsache ist, er war jetzt, also ich meine, noch viel weiter südlich ging es eigentlich nicht mehr. Und er kommt dort an und das Erste, was er macht, Vers 9, dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Gut, nach 40 Tagen Marsch war er vermutlich einfach auch müde. Aber offensichtlich hat sich auch in diesen 40 Tagen in Elia nicht wirklich viel bewegt. Ich habe nicht den Eindruck, dass er aus seinem Loch irgendwie rausgekommen ist, und später in seiner Unterhaltung mit Gott werden wir das gleich auch noch sehen. Aber bevor er sich zum Schlafen in dieser Höhle niederlegen kann, da hört er plötzlich eine Stimme. Elia, was willst du hier? Also, jetzt kann man natürlich fragen, hat Gott ihn nicht beauftragt zu gehen? Der Engel hat doch gesagt, du hast einen weiten Weg vor dir. Jetzt ist Elia am Horeb. Hat Elia sich das rausgesucht? Hat Gott zu ihm gesagt, er soll dorthin gehen? Ich glaube, der Punkt ist ein ganz anderer. Es geht nicht darum, wer gesagt hat, dass er dorthin gehen soll. Gott fragt ihn, Elia, was machst du hier? Und ich weiß nicht, ob euch diese Frage an irgendwas erinnert. Mich hat es an den Garten Eden erinnert, wo Gott sagt, Adam, wo bist du? So, Elia, wo bist du? Elia, was machst du hier? Was passiert mit dir? Was bewegt dich? Und ich habe mir gedacht, wie krass, Gott hält diesem Propheten jetzt nicht eine Standpauke. Er sagt nicht, Elia, jetzt haben wir zwei Monate verloren, in denen du nichts für mich getan hast. Du hast zwei Monate lang dich in deinem Selbstmitleid geahlt und du bist hier weit weg von dem, wo ich dich eigentlich haben will. Was bist du nur für ein schlechter Mensch? All das sagt Gott nicht. Er stellt ihm nur diese eine Frage. Und Gott hört erstmal zu. Gott hält ihm nicht eine Predigt und erzählt ihm, was alles richtig ist. Er lässt Elia erstmal erzählen. Und vielleicht ist das eine gute Grundregel für uns alle. Also diejenigen, die in der Seelsorge aktiv sind, die wissen das sowieso. Aber auch der Rest von uns. Zuhören ist eine vergessene Kunst. Wir haben immer wieder das Problem, dass wir dem anderen nicht richtig zuhören. Und wir haben das Problem, dass wir den anderen nicht ausreden lassen. Manche Ehepartner kennen das vielleicht. Also bei uns zu Hause, wir haben immer mal wieder das Problem, wo wir was ganz Wichtiges zu sagen haben und der andere gerade am Reden ist, und irgendwann stellen wir dann fest, dass das, was er oder in dem Fall sie zu sagen hat, nicht so wichtig ist, wie das, was ich sagen muss. Und das ist so wichtig, dass wir uns einfach mal zuhören. Und dass wir auch, wenn Menschen Probleme haben, nicht sofort mit der Lösung kommen. Das ist vor allem für die Männer wichtig. Frauen, habe ich mir sagen lassen, die können das vielleicht ein bisschen besser, aber es ist wichtig, dass wir erstmal zuhören. Und jetzt kommt das, was Elia so in sich hat. Ich lese das mal vor, ab Vers 10. Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Ach so, wusste Gott noch gar nicht. Sie haben die Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie mich auch noch töten. Gott, ich bin dein Einziger, den du noch hast. Wenn ich sterbe, dann bist du ganz alleine. Und vielleicht merken wir, wie absurd das ist, was Elia hier vollführt und wie vollkommen abgedreht seine Gedanken eigentlich sind. Manchmal geht dir das vielleicht auch so. Also ich habe das bei mir schon gemerkt. Du hast so Gedanken und dann sprichst du die aus und dann kommt dieser Satz, den man so aus Filmen vielleicht kennt. Also in meinem Kopf hat sich das noch besser angehört. Kennt ihr das? So irgendwie, also als ich das noch nicht ausgesprochen hatte, war das irgendwie noch sinnvoller. Aber spätestens, wenn du es aussprichst, merkst du, das ist vollkommener Quatsch. Und was Elia hier von sich gibt, Gott wird ihn später dann noch korrigieren, aber wir merken, der Elia, der ist in diesem Loch drin und er sieht nichts mehr um sich herum, außer sein Problem. Und Elia ist ganz allein. Nun, wenn wir die ganze Geschichte kennen, dann wissen wir, dass nach unserem Abschnitt hier, dass Gott dann zu ihm sagt, du, pass mal auf, neben dir, ich habe noch 7000 Leute, die nicht dem Baal nachgefolgt sind. So, du bist nicht der Einzige. Da gibt es 7000 andere, die du irgendwie übersehen hast. Vers 18 für diejenigen, die das nachlesen wollen. Aber Gott fängt nun nicht an, den Elia zu trösten, oder auch jetzt verurteilt er ihn nicht, sondern er sagt Folgendes. Vers 11. Komm aus der Höhle, also man könnte jetzt auch sagen, komm raus aus deinem Loch, und tritt auf den Berg vor mich hin und ich werde an dir vorübergehen. Also auch wenn du jetzt nicht in der Höhle sitzt, sondern in einem wunderschönen Gemeindesaal, wenn ich zu dir sagen würde, jetzt lasst uns mal alle nach draußen gehen und Gott wird hier vorbeigehen. Hä? Ich meine, ich sehe jetzt nur einen Teil von euren Gesichtern, aber eure Augen müssten jetzt irgendwie ein bisschen leuchten. Wir gehen raus und Gott geht vorbei. Das doch mal. Also das ist einer mehr als am Karmel, oder? Mein Feuer vom Himmel ist auch schon cool. Die Ranger würden sich sowas vielleicht manchmal wünschen. Aber so, Gott geht vorbei. Wow. Und Elia bleibt in der Höhle und draußen geht der Punk ab. Jetzt lesen wir hier. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Und als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Das kennen wir schon. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und als das Feuer vorüber war, kam ein leichter Windhauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und wisst ihr was, das ist eine Stelle, die mich mein ganzes geistliches Leben begleitet hat. Das habe ich irgendwann mal vorne in meine Bibel reingeschrieben, weil ich irgendwann mal an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, Gott, wie wäre es so mit ein bisschen Wundern? So, muss ja nicht gleich sein wie bei Hermann Zeiss oder wie bei Jesus, aber so ein bisschen Wunder wäre schon ganz nett. Das würde meinem Glauben irgendwie gut tun. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war diese Bibelstelle. Und weißt du was? Gottes Wirken ist nicht immer spektakulär. Gottes Wirken ist nicht immer, dass Felsen zerbrechen und Feuer vom Himmel fällt und Sturm und Erdbeben und Sterne vom Himmel fallen und der Engel kommt und weckt dich auf und die Gefängnistüren springen auf. So was gibt's und so was erleben manche Leute, aber andere Leute erleben auch was ganz anderes. Guck mal, wir haben uns jetzt diese Tage wieder überlegt, man liest immer wieder, ja, wenn 1000 fallen zu deiner Linken und 10.000 zu deiner Seite, 1000 zu deiner Rechten, 10.000 zu deiner Seite, so wird es doch dich nicht treffen. Und dann überlegst du dir, wie liest es jemand in der Ukraine, der in Mariupol wohnt? Und du denkst dir, Gott, das kann doch nicht sein, da ist doch irgendwas falsch. Das, was falsch ist, ist nicht Gott. Das, was falsch ist, auch wenn ich euch das jetzt nicht erklären kann, aber das, was falsch ist, ist unsere Wahrnehmung der Dinge. Aber wir sind manchmal in so Situationen, wo du denkst, Gott, du musst es doch anders machen. Und Gott sagt, nein, ich muss es nicht anders machen. Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und weißt du was? Du kannst dich auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln, aber Gott hat recht. Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig und so wie er die Dinge macht, so ist es gut. Auch wenn wir das nicht sehen, auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn wir, ich meine, wir reden jetzt darüber in der Sicherheit, aber die Leute, denen jetzt die Raketen um die Ohren fliegen, auch die kommen hoffentlich zu dem Punkt, wo sie sagen, ich kann Gott nicht mehr verstehen und ich verstehe auch nicht, was hier passiert, aber ich weiß eins, Gott macht keine Fehler. Und nun ist Gott vielleicht in deinem und in meinem Leben nicht so spektakulär am Wirken, wie wir das gerne hätten. Aber es passieren Wunder, vielleicht nicht bei dir, vielleicht nicht bei mir. Aber selbst wenn diese Wunder passieren, und das haben wir gerade in dieser Geschichte von Elia deutlich gesehen, das ist keine Garantie dafür, dass dein Glaubensleben richtig gut funktioniert. Elia hat ein richtig großes Wunder gesehen. Anschließend wurde er noch übernatürlich versorgt. Und was hat es in seinem Leben bewirkt? Die Wunder werden dich geistlich nicht am Leben erhalten. Das, was dich am Leben hält, das, was dein geistliches Leben lebendig hält, ist die Beziehung zu Gott. Und die ist manchmal einfach so unspektakulär und alltäglich. Und der Engel redet hier zu ihm und wow, Stimme vom Himmel. Wie oft hätten wir uns sowas schon gewünscht? Weißt du, wie Gott normalerweise redet? Durch diese berühmte innere Stimme, wo du einfach weißt, ja, das ist es jetzt. Oder manchmal redet er durch eine Predigt oder noch schlimmer, durch Geschwister, die du womöglich noch gar nicht magst. Gott redet manchmal so unspektakulär, aber er redet. Und wie viel von dem Reden Gottes verpassen wir, weil wir auf was anderes warten und weil wir uns was anderes wünschen. Und wir können einen starken Glauben haben, ohne dass spektakuläre Dinge in unserem Leben passieren. Ich möchte uns dazu ganz kurz ins Neue Testament mitnehmen. Johannes Kapitel 20, Vers 29, da sagt Jesus zu Thomas, nachdem er sich offenbart hat und seine Hände ihm gezeigt hat und seine Seite, da sagt er, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Aber freuen dürfen sich oder glücklich sind alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wir wünschen uns, dass wir Dinge sehen, wir wünschen uns Wunder. Und Jesus sagt, Leute, ihr seid glücklich, wenn ihr es nicht seht und trotzdem glaubt. Denn dieser Glaube, der baut nicht auf irgendwelche Äußerlichkeiten auf, sondern dieser Glaube, der hat was zu tun mit lebendiger Beziehung zu Gott. Und das ist was, was am Ende des Tages wesentlich weiter trägt, so sehen wir es jetzt auch in dieser Geschichte mit Elia, als wenn die großen spektakulären Dinge in unserem Leben passieren. Das Wichtige ist nicht, wie viel wir erlebt haben, sondern dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Und wisst ihr, was Gott jetzt sagt? Nachdem Elia jetzt nach draußen gekommen ist und er steht dort am Eingang der Höhle und es sagt Gott zu ihm, Elia, was machst du hier? Also ich muss ja schmunzeln. Die Geschichte macht ja irgendwie gar keine Fortschritte. Gott stellt ihm die gleiche Frage und weißt du, was jetzt kommt? Jetzt kommt das Gleiche wieder. Elia sagt genau dasselbe wie vorher. Er wiederholt wörtlich, was er drinnen gesagt hat. Und irgendwie denkst du dir, Elia, hallo, aufwachen. Aber wie oft sind wir in derselben Situation, wo Gott immer wieder uns an denselben Punkt führt und wir es nicht verstanden haben. Und wir sind in guter Gesellschaft. Wenn du die Geschichte von Abraham liest, vielleicht kennst du die Geschichte, wo Abraham seine Frau Sarah für seine Schwester ausgibt, damit er nicht umgebracht wird. Und vielleicht, wenn du das nicht fortlaufend liest, hast du das ein paar Mal gelesen und denkst dir, ja, das hat er damals gemacht, aber der hat es nicht einmal gemacht. Abraham selber hat es mindestens zweimal gemacht und sein Sohn hat sich das abgeschaut und hat es auch getan. Der große Vater des Glaubens hatte so viel Vertrauen zu Gott, dass er gelogen hat, um sein Leben zu retten. Doch wir sind in guter Gesellschaft, wenn unser Glaube nicht ganz so stark ist, wie das eigentlich gut wäre. Und wenn wir ja, wie Thomas und wie Elia sind. So, also die Antwort von Elia ist dieselbe. Und jetzt habe ich mir gedacht, Gott, was machst du jetzt? Also gut, ich kannte die Geschichte ja, aber ich habe mir so überlegt, was hätte ich gemacht? Und ich hätte jetzt ein TSG geführt. Manche wissen, was das ist. Ein tiefes, seelsorgerliches Gespräch. Da hätten wir uns zusammengesetzt und hätten erstmal seine Vergangenheit aufgearbeitet und über seine Ahnen gesprochen und Träume analysiert oder keine Ahnung, wie auch immer. Wisst ihr, was Gott macht? Und jetzt wird es in meinen Augen richtig seltsam. Gott, Ich habe vorher schon gesagt, Gott tröstet den Elia nicht. Er tröstet ihn schon wieder nicht. Er sagt nicht, ja, armer schwarzer Kater und ja, ja, du bist schon arm dran und so. Er lässt ihn aussprechen und nachdem er merkt, okay, so kommen wir da nicht weiter. Was macht Gott jetzt? Er gibt Elia einfach einen Auftrag oder mehrere Aufträge. Er sagt, Elia, du gehst jetzt dahin und machst das und dann gehst du dahin und machst das und dann gehst du dahin und machst das. Und die Aufträge, die Elia bekommt, die waren nun nicht so, geh mal zum Aldi und kauf 10 Wecken oder sowas. Der sagt zu dem, geh in eine feindliche Hauptstadt und salbe dort einen neuen König. Das muss man machen. Wer kommt mit nach Russland? Wir salben mal kurz einen neuen Präsidenten in Russland. Was haltet ihr davon? Cool, oder? Das ist doch kein Auftrag, den ich einem Schwermütigen gebe, einem Depressiven. Ich denke mal, Gott, geht's noch? Aber wisst ihr was? Offensichtlich war es genau das, was Elia gebraucht hat. Wir lesen hier, und Elia ging los, als ob nichts gewesen wäre. Nun, ich möchte nur nicht sagen, dass das Allheilmittel für all unsere Depressionen und Burnouts und was weiß ich, wir müssen einfach, vor allem beim Burnout würde ich das nicht unbedingt empfehlen, du musst einfach nur mehr für den Herrn tun und so und dann wird alles besser. Aber manchmal kann das helfen, wenn wir nicht nur uns um uns selber drehen, ich, mich, meiner, mir, Herr segne alle vier und ich bin ja so schlecht und es ist alles so dunkel, sondern dass wir sagen, okay, das hat mich nicht weitergebracht. Ich bin jetzt seit 60 Tagen irgendwie hier am Kreise ziehen und es geht immer weiter nach unten und es ist immer dunkel. Vielleicht sollte ich mal anfangen, meinen Blick in eine andere Richtung zu richten und zu sagen, okay Gott, du hast einen Auftrag für mich, ich gehe jetzt einfach los und tu, was du mir gesagt hast. Wie gesagt, nicht das Allheilmittel für jede Situation, aber in diesem Fall hat es dem Elia wirklich rausgeholfen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, das Problem ist nicht so sehr, dass Gott nicht redet. Gott hat mehrfach geredet zu Elia. Er hat in Beersheba schon geredet, er hat am Sinai wieder geredet. Aber irgendwie ist manchmal schwierig, zu uns durchzukommen. Ich weiß nicht, wie deine Ohren so sind, ob du geistlich immer wieder Q-Tips benutzt oder, Entschuldigung, darf man ja nicht Werbung, es gibt sicher noch andere Marken, die man benutzen kann. Oder ob du irgendwie deine Ohren auf Durchzug stellst, ob du das, was Gott dir sagt, vielleicht wenn du Bibel liest oder wenn du Predigten hörst, ob das wirklich das ist, was Gott meint oder ob du für deinen Nachbarn hörst oder für deine Frau, ja, das ist jetzt eine Predigt, die müsste er oder sie mal hören oder so. Oder ob du wirklich hörst, was Gott dir sagen will. Ich glaube, manchmal ist unser Problem nicht so sehr, dass Gott nicht redet, sondern dass wir nicht bereit sind zu hören, was Gott sagt. Weil wir es entweder anders erwarten oder weil wir gern was anderes hören wollen oder wie auch immer. Und ich möchte uns heute Morgen alle ermutigen, lasst uns hören, was Gott sagt. Und dann lasst uns tun, was er sagt. Elia hat in dem Fall das einzig Richtige gemacht. Und Elia ist im Nachhinein betrachtet, aus neutestamentlicher Sicht betrachtet, der Prophet, der irgendwo ganz, ganz oben steht. Also ich persönlich würde Jesaja oder Jeremia, da gibt es ja ganze Bücher drüber und so, eigentlich nur irgendwie höher einschätzen. Aber wenn du es im Neuen Testament siehst, da wird dann gesagt, ja, bist du der Elia, der wieder kommen soll und so. So Elia, das war der Inbegriff des Propheten. Und offensichtlich hat Elia einen richtig guten Job gemacht. Und offensichtlich war Elia so besonders, dass er noch nicht mal sterben musste. Wie krass ist denn sowas? Es gab zwei Menschen im Alten Testament, die dieses Vorrecht hatten. Und einer davon war Elia, der wurde von Gott einfach weggenommen. So der Elia, der war schon was Besonderes, aber der Elia, der hatte auch seine tiefen Momente. Und deswegen, ich weiß nicht, wo du steckst und ob das, was Elia erlebt hat, für dich was ist, was dir jetzt hilft. Aber ich glaube einfach, dass Gott diese Predigt benutzen wird und dass er das lebendig machen wird in deinem Herzen, was du heute brauchst. Das ist vielleicht gar nicht so sehr das, was Elia da erlebt hat. Das ist vielleicht gar nicht so sehr das, was ich erlebt habe. Das ist vielleicht nicht diese Dunkelheit, dieses tief unten sein. Das sind vielleicht ganz andere Dinge, die Gott in deinem Herzen jetzt lebendig macht. Aber ich möchte dich bitten, wenn Gott zu dir geredet hat, dann dann handle entsprechend. Tu das, was Gott dir sagt. Ich möchte jetzt gleich noch beten und anschließend möchte ich dir die Gelegenheit geben, Gott eine Antwort zu geben. Ich mache das normalerweise nicht so, aber ich möchte es heute einfach mal tun. Und ja, bereit, dein Herz einfach vor Gott eine Antwort zu geben. Lass uns miteinander beten. Vater, ich danke dir, dass du uns auch solche Geschichten des Versagens hast aufschreiben lassen. Dass wir sehen dürfen, wie Leute, die richtig große Männer in deinem Reich waren, vollkommen neben der Spur waren, vollkommen falsch abgebogen sind, vollkommen verirrt waren. Aber du bist ihnen nachgegangen. Und ich danke dir, Herr, dass wir auch in deinem Verhalten dem Elia gegenüber auch deine Liebe sehen dürfen. Ich danke dir, Herr, dass dein Weg mit Elia nicht zu Ende war, nachdem Elia diesen Fehler gemacht hat. Nachdem Elia irgendwie in seinen Gedanken vollkommenen Wildwuchs hatte. Ich danke dir, Herr, dass du auch mit uns weitergehst. Und dass egal, wo wir gerade stehen, Herr, dass du uns nicht unter diesem Ginsterbusch liegen lässt und verdursten lässt, sondern dass du einen Plan mit uns hast und dass du uns einsetzen möchtest in deinem Reich. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir unsere Augen schließen und wenn du jemand bist, der vielleicht einen Auftrag von Gott bekommen hat und der vor diesem Auftrag wegläuft, so wie in Jona, oder wenn du jemand bist, der momentan gerade irgendwie in so einem Loch drin ist und nicht weiß, wie er rauskommen soll, und Gott gibt dir einen Auftrag. Oder wenn du jetzt einfach auch diesen Eindruck von Gott hast, dass du ja, ganz neu durchstarten sollst, dass du wieder Gas geben sollst, dass du aufwachen sollst, aufstehen und losgehen, dann möchte ich dich bitten, dass du nicht für mich, aber Gott ein Zeichen gibst und dass du Gott deine Hand entgegenstreckst. Und dass du sagst, Herr, hier bin ich und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Und wenn du hier bist und Gott noch nie dein Leben gegeben hast und wenn du ihn eigentlich gar nicht kennst, dann ist das jetzt eine gute Gelegenheit, es zu tun. Und da möchte ich dich auch ermutigen, streck deine Hand Gott entgegen und sag, hier bin ich, Herr. Ich möchte zu dir gehören. Ich möchte meinen Weg mit dir gehen. Halleluja. Herr Jesus, du hast diese Hände gesehen. Du hast diejenigen gesehen, die gesagt haben, wir möchten vorwärts gehen mit dir. Du hast diejenigen gesehen, die es vielleicht zum ersten Mal gemacht haben. Und du hast diejenigen gesehen, die es aus irgendeinem Grund vielleicht machen wollten, aber sich nicht getraut haben. Ich danke dir, Herr, dass du mit jedem von uns Schritte gehst. Und dass du uns Gnade schenkst, Herr, dass wir vorwärts gehen mit dir. Und ich möchte dich für all diejenigen bitten, die wie Elia in so einem Loch drin sind und die die Wahrheit nicht mehr sehen können, die das Licht nicht mehr sehen können, dass du ihnen eine Begegnung mit dir schenkst, ganz neu, so wie Elia diese Begegnung dort am Horeb hatte. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du ganz neu in unser Leben kommst, Herr. Dein Wort sagt uns, du stehst vor der Tür und klopfst und du wartest darauf, dass wir dir die Tür aufmachen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das wirklich hinbekommen, dass wir dir die Tür aufmachen und unser Leben mit dir teilen. Ich danke dir, Herr, dass du gute Pläne hast für jeden Einzelnen von uns. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.